Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Ellen Hering und bei uns geht es heute um die organisierte Kriminalität, also die Mafia oder die Drogenkartelle. Und die dürfte in diesen Krisenzeiten eigentlich keine guten Geschäfte machen. Man kann nicht reisen, der Warenverkehr fließt nicht ungehindert, so wie früher. Viele Geschäftszweige, darunter ganz klar der lukrative Drogenhandel, sind von solchen Einschränkungen betroffen. Da gibt es sogar schon die Hoffnung, dass Corona das schafft, was Regierungen nicht gelingt, Kartelle und Verbrecherbanden in ihre Schranken zu weisen. Janina Pawels vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Ist eine solche Hoffnung begründet?
Leider nicht. Die Einschränkungen sind derzeit temporär. Und die organisierte Kriminalität ist sehr geschickt darin, sich neu zu erfinden und sich anzupassen. Und etwas wird davon bleiben.
Frau Pawels, der Drogenhandel ist ja aber seit jeher das Hauptgeschäft der organisierten Kriminalität. Und der hat doch vermutlich deutlich unter diesem Lockdown gelitten, oder nicht?
Ja, das stimmt natürlich. Die geschlossenen Grenzen, die Einschränkungen der Reisemöglichkeiten und vor allem die Einschränkungen des Passagierflugverkehrs haben den Drogenhandel natürlich erschwert. Und auch die Einnahmen durch Schutzgelderpressung sind runtergegangen. Aber die organisierte Kriminalität kann sich sehr schnell anpassen, ist sehr innovativ und das nicht nur jetzt. Und um den Drogenhandel weiterzuführen, gab es hier neue Ideen.
Und was für welche?
Das sind zum einen neue Schmuggelrouten, die identifiziert wurden, oder wiederbelebte Schmuggelrouten, wie beispielsweise im nördlichen Kolumbien durch indigene Dschungelgebiete bis nach Panama. Mhm. Es wurde vermehrt auf Kommunikation über verschlüsselte Messenger-Dienste oder über das Darknet festgestellt und auch eine Bezahlung mit Kryptowährungen statt Bargeld. Es gibt auch Berichte, dass Drogendealer einen Lieferservice nach Hause anbieten und dass auch vermehrt tote Briefkästen für die Übergabe von Drogen genutzt werden.
Also Lieferservice, ich glaube, das gibt es auch in deutschen Großstädten. Jedenfalls haben wir davon schon gehört. In welcher Hinsicht glauben Sie denn, dass die Kartelle dann ihre Macht ausbauen können?
Zum einen haben sie neue Einkommensquellen erschlossen. Das bezieht sich jetzt in der Corona-Pandemie auf den Medikamentenhandel beispielsweise. Denn sie haben die Besorgnis der Menschen um ihre eigene Gesundheit und auch gleichzeitig den anfänglichen Mangel an medizinischen Produkten für sich als Marktlücke erkannt.
Also Schutzmasken und solche Dinge.
Genau. Und sie haben beispielsweise Desinfektionsmittel mit wirkungslosen Inhalten hergestellt oder Medikamente, die angeblich gegen das Coronavirus eingesetzt werden können. Und natürlich auch angebliche Corona-Schnelltests. Und es wurden nicht nur gefälschte und minderwertige Dinge verkauft, sondern auch echtes Material geklaut. Beispielsweise am Flughafen in Sao Paulo wurden 15.000 Coronavirus-Schnelltests geklaut und auch Masken, Schutzbrillen, Handschuhe, Händedesinfektionsmittel. Später wurden dann all die Sachen wieder sichergestellt und es wurden Mitglieder einer kriminellen Bande verhaftet. Wir haben auch Medienberichte gelesen, dass Kartelle und Banden Lebensmittel verteilt haben, Care-Pakete an die Bevölkerung, nicht nur in Lateinamerika, sondern auch in Japan. Und wir sehen, dass es jetzt nicht nur in der Corona-Zeit kriminelle Organisationen diese Krisenzeiten für sich nutzen, um sich als Wohltäter zu inszenieren und damit auch ihr soziales Ansehen zu steigern.
In Italien lässt sich genau das auch beobachten. Die Mafia tritt dort als der große Kümmerer auf. Jörg Seiselberg aus Rom berichtet uns darüber.
Im armen Süden des Landes war es zuerst zu spüren. Bereits in den ersten Wochen der Corona-Krise. Die Menschen mussten zu Hause bleiben, das Einkommen brach weg. In Palermo wurde über das Internet dazu aufgerufen, zu rebellieren, in Supermärkten einzukaufen und nicht zu bezahlen. Alles unter wohlwollendem Blick der Mafia. Die Wut ist von ihnen verwaltet, wenn auch nicht direkt organisiert worden. Es gab da ein weit verbreitetes Unwohlsein, das den Mafia-Organisationen gut getan hat. So konnten sie sich als Retter präsentieren. Vorher haben sie aber die Wut genährt, sagt Enzarando von Italiens größter Antimafia-Organisation Libera. Wut auf den Staat, der vermeintlich nicht hilft in der Krise. Viele Menschen in Italien haben während des Lockdowns beispielsweise lange auf das vom Staat versprochene Kurzarbeitergeld gewartet. Nichts kam an, unter anderem weil die Anträge wochenlang in der italienischen Bürokratie feststeckten. Ohne Einkünfte standen auch die Menschen da, die sich und ihre Familien mit Jobs in der Schattenwirtschaft durchschlagen. Fast 4 Millionen gibt es davon in Italien, laut Nationalem Statistikamt Istat. In dieser Situation, erklärt Enzarando, spiele die Mafia den Helfer in der Not. Teilweise, indem sie Lebensmittel zu den Menschen nach Hause bringen. Das mag man belächeln, aber es dient der Mafia, um Zustimmung zu gewinnen. Sie stehen als gute Menschen, als Wohltäter da. Die Mafia als Kümmerer. Diese vermeintlich harmlosen Lebensmittelgeschenke durch Mafiosi, sagt Enzarando, seien unter anderem in Kampagnen, aber auch in der Lombardei beobachtet worden. Das sind Personen, die das machen, die teilweise schwere Straftaten begangen haben und wichtigen Mafiafamilien angehören. Mit ihren Aktionen ersetzen sie das, was der legale Sozialdienst machen müsste, und versuchen sich darzustellen als eine Art alternative Sozialhilfe. Die Regierung in Rom hat auf diese gefährliche Entwicklung reagiert und eine Art Notsozialhilfe beschlossen. Die Kommunen geben Essensgutscheine aus, um zu signalisieren, der Staat ist da mit seiner Hilfe. Noch ist nicht einzuschätzen, ob die Mafia mit ihren Beistandsaktionen während des Lockdowns, wie von ihr erhofft, Einfluss zurückgewinnen konnte. Aber es sei klar, welche Strategie dahinter stecke, sagt Schriftsteller Roberto Saviano, bekannt durch seinen Mafia-Roman Gomorra. Ziel der Hilfen durch Mafiosi in Corona-Zeiten sei, erläutert Saviano in einer Pressekonferenz per Skype, sie wollen wieder um Gefallen bitten können, über Personen verfügen, die helfen können, wenn es um banale Sachen geht, wie darum, flüchtigen Mafiosi zu helfen oder Sachen zu verstecken. Im nächsten Schritt können sie dann beispielsweise ihren Namen hergeben als Strohmänner für Betriebe, die Mafia-Organisationen gehören. Die Mafia als möglicher Krisenprofiteur. In den Jahren zuvor, sagt Antimafia-Experte und Buchautor Enzo Ciconte, hätten die Mafia-Organisationen in Italien, besonders in Sizilien und Kampanien, zunehmend an Einfluss verloren. Sie sind schwächer geworden. Ich glaube, dass niemand ernsthaft behaupten will, dass die sizilianische Mafia noch die gleiche ist, die in den 1990er Jahren die Morde an Falcone und Borsellino organisiert und durchgeführt hat. Die heutige Cosa Nostra ist nur noch eine blasse Idee davon. Dasselbe gilt für die Camorra. Der Staat, so Ciconte, habe es in den vergangenen Jahren geschafft, die Mafia zurückzudrängen. Mit besseren Gesetzen und erfolgreicher Arbeit von Polizei und Staatsanwälten. Die Ermittlungen haben zur Festnahme zahlreicher Mafiosi geführt. Vielen ist der Prozess gemacht, viele sind verurteilt worden. Heute sitzen zahlreiche Mafiosi im Gefängnis. Wir haben eine Schwächung der Mafia erlebt. Mafia-Kritiker sehen mit Sorge, dass in der Corona-Krise einige dieser Mafiosi die Gefängnisse zumindest vorübergehend verlassen durften. Aufgrund der hygienischen Situation in einigen Justizvollzugsanstalten Italiens konnten Anwälte Hafterleichterungen durchsetzen. Ihre Mandanten durften wegen Corona-Infektionsgefahr zu ihren Familien in Hausarrest. Darunter auch einige ehemalige Bosse der Cosa Nostra und Camorra. Eine problematische Entwicklung, sagt Antimafia-Aktivist Giuseppe Antocci. Um inhaftierte Mafiosi vor Infizierung zu schützen, hätten diese nicht nach Hause, sondern in spezielle Gefängniskrankenhäuser verlegt werden müssen. Es ist nicht nötig, dass sie nach Hause gehen. Dort fangen sie an, wieder Boss zu sein. Es gibt klare Beispiele von Personen, die aus dem Gefängnis raus sind und dann wieder angefangen haben, Befehle zu erteilen. Ciconte aber sieht die größte Gefahr woanders. In der wirtschaftlichen Potenz der Mafia in Zeiten, in denen andere wirtschaftliche Schwierigkeiten haben. Das wirkliche Problem ist, dass besonders die 'Ndrangheta, die derzeit mächtigste Mafia-Organisation in Italien, über eine gewaltige Liquidität verfügt, mit der sie in die legale Wirtschaft eindringen kann. Das ist jetzt die wichtigste Aufgabe, zu verhindern, dass diese Infiltration der Mafia in der Wirtschaft in Italien und anderswo wirklich passiert. Mit ihren kriminellen Geschäften, unter anderem im Drogen-, aber auch im Menschen- und Waffenhandel, nimmt die 'Ndrangheta geschätzt jährlich über 50 Milliarden Euro ein. Und setzt damit mehr Geld um als beispielsweise Coca-Cola oder McDonald's. Eine Mafia mit Geldreserven steht damit einer Wirtschaft gegenüber, der es wegen der Corona-Krise genau daran fehlt. Das Problem von mangelnder finanzieller Liquidität der Betriebe spielt der organisierten Kriminalität in die Hände, sagt Anna Paola Porzio, Antimafia-Sonderkommissarin der Regierung. Betriebe, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind, erklärt Porzio, seien schon immer ein beliebtes Opfer der Mafia. In der Regel böten Mafiosi zunächst günstige Kredite an, strangulierten dann das Unternehmen durch höhere Forderungen, ehe sie es ganz übernehmen. Aus zwei Gründen dränge die organisierte Kriminalität in die legale Wirtschaft, sagt die Antimafia-Sonderkommissarin. Die Mafia muss einerseits ihr Geld aus illegalen Geschäften waschen. Andererseits will sie ihren Machtbereich innerhalb der Wirtschaft ausweiten. Daher versucht die organisierte Kriminalität, sich Betriebe aus der legalen Wirtschaft einzuverleiben. Die Situation der italienischen Wirtschaft nach dem Lockdown ist dramatisch. Nach den im Mai bekanntgegebenen Zahlen des Nationalen Statistikinstituts ISTAT ist die Industrieproduktion um knapp 30% eingebrochen. Jeder 10. Betrieb kann möglicherweise nicht weitermachen. Allein 90.000 Restaurants und Bars stehen nach Angaben des Unternehmerverbands vor der Pleite. Für Carabinieri-General Pasquale Angelo Santo mit seiner Antimafia-Einheit Ross ist es seit Wochen die Hauptaufgabe, die Aktivitäten der Mafia in der Corona-Krise zu beobachten. Jetzt, sagt Angelo Santo, beginne die heikle Phase. Es ist anzunehmen, dass die Mafia-Clans, die im Moment noch abwarten, dann aktiv werden und für sich Vorteile herausziehen, wenn sich die Krise konkret auswirkt. Genauso, wie sie es in der Vergangenheit bei anderen Katastrophen gemacht haben, beispielsweise nach Erdbeben. Ein Problem, staatliche Hilfen für Betriebe und Beschäftigte fließen nach wie vor stockend, obwohl sie teilweise schon vor Wochen offiziell beschlossen wurden. Die Warnung des Antimafia-Generals, die Unternehmen im Gastronomie- oder Tourismusbereich beispielsweise könnten, wenn ihnen nicht schnell von staatlicher Seite geholfen wird, der Versuchung erliegen, Geld von der Mafia zu nehmen. In der Hoffnung, dass sie das irgendwie geregelt bekommen. Aber meist bleibt es eine Illusion, das Geld zurückzuzahlen und sich dann vom unbequemen Partner befreien zu können. Je schwächer die Wirtschaft, desto größer die Einflussmöglichkeiten der Mafia. Ähnlich wie Antimafia-General Angelo Santo sagt auch der Schriftsteller Saviano, wenn Europa Italien wirtschaftlich helfe, sei dies eine Maßnahme gegen die Mafia. Alles, was die Betriebe stärke, mache sie immun gegen mögliche Übernahmeversuche der organisierten Kriminalität.
In Italien vergibt die Mafia Kredite und kauft sich ein in Unternehmen, die vor dem wirtschaftlichen Ruin stehen. Der Staat versucht dann dagegen zu halten, schafft es aber nur begrenzt. Janina Pavels vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik ist heute mein Gast. Frau Pavels, ist es jetzt eigentlich ein Kräftemessen zwischen Staat und organisierter Kriminalität oder umgekehrt, können die Banden dort stark werden, wo der Staat schwach ist?
In Bezug auf die derzeitige Corona-Krise ist es mancherorts ein Wettlauf der Zeit, wer schneller hilft, bevor ein Unternehmen komplett insolvent ist. Und generell ist es eine verbreitete These, dass organisierte Banden dort stark sind, wo der Staat schwach ist. Aber bei genauem Hinsehen sieht man, dass es in vielen Fällen keineswegs die Schwäche eines Staates ist.
Sondern
das passiert vielmehr in einem verwobenen Zusammenspiel, in dem der Staat mit diesen kriminellen Strukturen koexistiert und kooperiert. Durch fast symbiotische Beziehungen in Komplizenschaft zueinander stehen.
Also das heißt, dass der Staat sich korrumpieren lässt oder dass die organisierte Kriminalität geschickt Leute dort platziert, wo sie sie in der Politik brauchen?
Ja, genau. Dass sie politische Prozesse infiltrieren, Politiker durch Korruption oder Zwang einbinden oder die Gruppen selber politisiert werden. Ein Beispiel dafür ist, wenn Politiker für ihren Wahlerfolg auf kriminelle Gruppen setzen, damit diese in ihren Vierteln für sie auf Stimmenfang gehen. Und im Gegenzug gibt es dann Zugeständnisse, die lokale Autorität der Banden und Gruppen wird als solche respektiert und sie übernehmen soziale Rollen in ihren Gemeinden, verstehen sich als Beschützer der Bevölkerung, kümmern sich und so können diese Gruppen sich als Wohltäter inszenieren.
Wer Wohltäter ist und jemand was schenkt, der holt den anderen eigentlich auch in so eine Art Abhängigkeitsverhältnis.
Genau. Und genau dieses Abhängigkeitsverhältnis versuchen sie durch diese soziale Rolle zu kreieren. Denn die Hilfspakete und auch die Finanzspritzen sind keine Geschenke. Sie wollen damit ihr soziales Ansehen steigern und die Akzeptanz in der Bevölkerung auch steigern. Und dann zusammen mit dem Narrativ oder der Behauptung, der Staat hilft nicht und wir sind die Einzigen, die sich um euch kümmern, befördern sie eben genau dieses positive Bild von sich selbst als Robin Hood. Wem geholfen wird, der ist auch tendenziell dazu bereit, loyal zu diesen Gruppen zu stehen und auch die kriminellen Machenschaften zu decken. Auch die Bereitschaft von jungen Menschen steigt, sich diesen Gruppen anzuschließen.
Ja, ja, wie solche Abhängigkeiten in der Praxis dann aussehen, das lässt sich zum Beispiel seit vielen Jahren in Mexiko beobachten. Die Drogenkartelle nutzen die miserable Situation, besonders gerade, wie Sie sagten, der Jugendlichen aus. Und wer dann einmal mitmacht, der kommt so schnell nicht wieder raus. Zurzeit geht es in Mexiko auch gerade darum, während der Krise die Basis weiter zu vergrößern und zu verbreitern. Michael Castricius hat beobachtet, mit welchen einfachen Mitteln das geht.
ländliche mexikanische Idylle in einem professionellen Video. Eine Kolonne Pickups fährt durch die Berge, biegt in dein Städtchen ein. Normalerweise würde da jetzt Panik ausbrechen, weil schwer bewaffnete Männer von den Ladeflächen springen, Angst und Terror verbreitend. Aber in diesem Video bringen sie Geschenke, Klopapier, Mais, Desinfektionsmittel.
No soy tan malo. Como publicó la prensa que soy hombre desalmado.
Ich bin gar nicht so schlecht, wie die Presse schreibt, heißt es in dieser Ballade. Und dann verteilen Bandenmitglieder des organisierten Verbrechens die Wohltaten ihres Bosses. Nemesio Oseguera heißt der, ist der meistgesuchte Verbrecher des Landes. Kopf des Kartells Jalisco Nueva Generación. Kämpfername El Mencho.
Gracias, señor Mencho, por la ayuda que nos trajo en Tuxpan, Jalisco.
Gracias, señor Mencho, por la ayuda que nos dio.
Gracias, señor Mencho.
Beglückte Menschen rufen Gracias, señor Mencho, in die Kamera der Mafia. Dabei terrorisiert das Kartell der Señor Mencho weite Teile Mexikos, ist in 25 der 32 Bundesstaaten aktiv. Propagandavideo würde man solche Aufnahmen in der Politik nennen, Marketing in Unternehmen. Für das Kartell ist es beides. Zu Beginn der Corona-Krise musste die organisierte Kriminalität in ihrem traditionellen Kerngeschäft erstmal Verluste hinnehmen. Die Produktion synthetischer Drogen stockte, die dafür notwendigen Chemikalien aus China blieben aus. Zudem musste der Schmuggel in die USA umgestellt werden. Der Landweg über Busse und Lkw wurde riskanter, da das Verkehrsaufkommen an der Grenze drastisch zurückging. Alternativ werden Drohnen, Katapulte, kleine U-Boote und Tunnel verstärkt genutzt. Wie das Wasser finden auch die Drogen immer ihren Weg und die Verbrecher neue Einnahmequellen. Nicht umsonst werden sie als organisierte Kriminelle bezeichnet. Der mexikanische Staat, beklagt der frühere Geheimdienstchef Guillermo Valdés, hat dagegen keine wirksame Strategie.
Nein, nein, natürlich werden die Kartelle in dieser Krise nicht verschwinden und sie werden auch ihre Leute nicht entlassen. Die Gewalt, die Zahl der Morde hängen nicht von der wirtschaftlichen Aktivität im Land ab. Sie kann weitergehen und schlimmer werden. Obwohl viele Menschen zu Hause bleiben, die Schulen geschlossen sind, ist die Zahl der Morde extrem hoch. Die Gewalt hat keine Quarantäne.
Allein am vorletzten Maiwochenende sind 248 Mexikaner ermordet worden. Zwar gehen Entführungen, Hauseinbrüche und Raubüberfälle zurück, wenn die Menschen zu Hause und die Geschäfte geschlossen bleiben. Das hatte schon die Epidemie der Schweinegrippe 2009 gezeigt. Die kriminelle Energie aber wird nicht schwächer.
Plünderungen und Diebstahl können eine Alternative sein. Benzindiebstahl nimmt zu, weil das Benzin ja weiter durch die Pipelines fließt. Überfälle auf Warentransporte gibt es verstärkt, auf Landstraßen und auf Züge, um während der Quarantänezeit einen Schwarzmarkt zu schaffen.
Auch Erpressungen, Cyber- und Wirtschaftskriminalität steigen. Das können Kriminelle aus dem Homeoffice erledigen. Nach der Corona-Pandemie wird nichts mehr so sein wie vorher. Dieses Bonmot klingt für die großen Kartelle vielversprechend. Denn ihr Ziel ist es nicht nur, sich zu bereichern, sondern Territorien, Macht und Einfluss zu erobern. Oder zurückzugewinnen, nachdem der frühere mexikanische Präsident Felipe Calderón 2006 den Drogenkrieg ausgerufen und Soldaten auf die Straßen geschickt hatte, zersplitterten die Banden. Heute operieren mindestens 80 in Mexiko. Kleine, lokale Gruppierungen aber haben es in der sanitären Krise nicht leicht zu überleben. Ihre Delikte wie Schutzgelderpressung oder Raub werden schwieriger. Lebensmittelpakete verschenken wie die großen Kartelle können sie sich nicht leisten. Ihre soziale Basis schmilzt. Die Kartelle bedrängen sie mit ihrer paramilitärischen Gewalt. Am Ende der Pandemie, vor allem wenn es noch lange dauert, könnte eine Marktkonzentration stehen. Die Mächtigen haben die kleinen Gruppen gefressen. Experten nennen das Corona-Darwinismus. Forciert wird diese Entwicklung durch den schwachen Staat. Präsident Andrés Manuel López Obrador hat zwar durchaus eine linkssoziale Ader und will Benachteiligten in dieser Krise helfen, aber er hat nicht genug Geld. Bei den verarmten Otomi-Indigenen, die in Mexiko-Stadt in Verschlägen hausen, sei von versprochener staatlicher Hilfe nie etwas angekommen, klagt der 36-jährige Filiberto Margarito.
Wir sind keine Nutznießer der staatlichen Corona-Hilfen. Um die zu beantragen, braucht man Dokumente, die einen festen Wohnsitz nachweisen. Woher sollten wir die haben? Auch dieser Präsident hat im Wahlkampf versprochen, sich um uns Indigene zu kümmern, uns mehr Rechte zu verschaffen. Aber es ist immer dasselbe mit jeder Regierung. Sie treten unsere Rechte mit Füßen.
Im Gegensatz zum Staat haben die Kartelle gerade Geld im Überfluss. Sie schwimmen in Peso- und Dollarscheinen. Den Einkaufszentren, Hotels, Casinos oder Bordelle fallen als Geldwaschanlagen aus. Also investieren sie in Geschenke an korrupte Politiker, Beamte oder Polizisten und an die Mexikaner, die von Hand in den Mund leben. 56% arbeiteten schon vor Corona im informellen Sektor, sprich meist auf der Straße. Aber da lässt sich kaum noch ein Peso verdienen, wenn fast alle zu Hause bleiben. Da kommen die Nahrungsmittelpakete gerade recht. Präsident López Obrador reagierte wie ein hilfloser Prediger, als er sich in seiner täglichen Pressekonferenz an die Verbrecher wandte.
No, vengan ahora a decir, estamos entregando despensas. No, eso, no, ayuda. Mejor.
Erzählt mir nicht, dass ihr Lebensmittel verteilt. Nein, das hilft nicht. Hört lieber auf mit der Gewalt und denkt an eure Familien und an euch selbst. Man muss das Leben lieben. Es ist das Erhabenste, ein Segen. Deshalb müssen wir das Leben der anderen schützen. Es hilft der, der den Nächsten liebt.
Am Tag nach diesen Worten wurden in Mexiko 114 Menschen ermordet. Die höchste Tagesquote in diesem Jahr. Eine deutliche Antwort. Auch Alejandrina, die Tochter des in den USA verurteilten Joaquín El Chapo Guzmán, verteilt Pakete, darauf das Konterfei ihres Vaters, Chef des Sinaloa-Kartells. Alejandrina, die sich den Namen El Chapo für ihre Modemarke schützen ließ, feiert das Verteilen in Videos. Es gibt immer eine Lösung, wird Joaquín Guzmán zitiert. Plata, Oplomo, Knete oder die Kugel, das uralte Gesetz der Banden. In Corona-Zeiten mehr Knete, präziser Hilfsgüter. Damit verbreitern sie ihre soziale Basis. Denn wie Maos Revolutionäre schwimmt auch der Schwerkriminelle gerne wie ein Fisch im Wasser. Somit sind die Verteilaktionen kein Akt der Solidarität oder des Mitgefühls, sondern eine Investition. Nach Corona wird das organisierte Verbrechen in noch mehr Regionen herrschen, mit Hilfe gekaufter Funktionäre und wohlwollender Bevölkerung. Wahrscheinlich wird die Sicherheitskrise Mexiko erheblich stärker erschüttern als die Corona-Krise.
Und jetzt sind wir fast wieder beim Anfang, als mein Gesprächsgast Janina Pavels vom Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik der Uni Hamburg die These aufgestellt hat, dass die Kartelle womöglich gestärkt aus der Krise hervorgehen werden. Wir haben heute in der Weltzeit auf die organisierte Kriminalität geblickt und dabei auf Mexiko und Italien ganz besonders. Frau Pavels, vielen Dank, dass Sie dabei waren und vielen Dank auch an Sie für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut. Ich bin Ellen Hering.